Ihr hört das Tagesinfo vom 12. Juni 1992.
Ja, zu einem weiteren fröhlichen Tagesinfo, mehr oder minder fröhlichen Tagesinfo, begrüßt euch mit einiger Verspätung das Freitagsteam. In der nächsten Stunde könnt ihr wieder Nachrichten und Hintergründe auf Radio Dreieckland hören. Die Themen, die ihr in der nächsten Stunde hören könnt, teile ich euch kurz mit, beziehungsweise das Team teilt euch das mit. Erstes Thema wird sich mit der KTS beschäftigen. Am Montag wird eine Demonstration gegen den Bau der Kultur- und Tagungsstätte stattfinden. Wir hatten heute Nachmittag zwei Vertreter von Organisationen im Studio. Das Interview bildet den ersten Beitrag der heutigen Infosendung.
Ja, nächstes Thema Unset Festival. Das Unset Festival, das heute zu Ende geht. Das Unset Festival geht heute mit einem Future Workshop zu Ende. Wir berichten einmal von der Blockade der Deutschen Bank durch die Festivalteilnehmerinnen heute Morgen. Dann fingen wir auf dem Gelände einige Stimmen von Teilnehmerinnen ein. Und dann abschließend wollen wir in einem Studiogespräch mit einem Mitorganisator das ganze Festival auch mal kritisch hinterfragen.
Ein dritter längerer Beitrag beschäftigt sich noch einmal mit Mannheim-Schönau. Die für morgen angesetzte Demonstration gegen Rassismus und für Solidarität mit den dort lebenden Flüchtlingen ist heute vom SPD-Bürgermeister der Stadt Mannheim von Obi Widder verboten worden. Die Demonstration soll aber trotzdem stattfinden, trotz dieses Verbots. Dazu zunächst ein Bericht mit einem Organisator dieser Demonstration.
Ja, und dann noch ein Beitrag, der versucht, die Ereignisse in Mannheim-Schönau etwas weiter einzuordnen. Und zwar ein Rückblick darauf, was Pogrome geschichtlich sind und ob man die Ereignisse in Mannheim heute als Pogrom bezeichnen kann und was das alles für die Linke heute zu bedeuten hat. Ja gut, weitere Themen werden wir erstmal nicht ankündigen. Es kommen noch einige längere Veranstaltungshinweise gegen Ende der Sendung. Ja, wir starten dann gleich nach einer kurzen Zwischenmusik mit dem ersten Beitrag zum KTS-Umzug.
Kommenden Montag, dem 15. Juni, findet um 17.30 Uhr ein Umzug zu den Baustellen statt, zu der Baustelle, wo die KTS gerade gebaut wird. Hier im Studio neben mir sitzen zwei Menschen, die diesen Umzug mitorganisiert haben. Ich weiß jetzt gar nicht, der wievielte Umzug bzw. wievielte Demonstration gegen die KTS das jetzt eigentlich ist. Macht es überhaupt noch Sinn, für eine Demonstration gegen die KTS zu mobilisieren, ist nicht alles gelaufen?
Eigentlich ist es ja die erste Demonstration gegen die KTS. Nachdem der Bürgerentscheid von 1988 knapp das Quorum verfehlt hat, die Unterschriftensammlung von 1990 nicht zu einem zweiten Bürgerentscheid führen konnte, da der Gemeinderat das Bürgerbegehren für unzulässig erklärt hat, müssen wir jetzt versuchen, auf anderen Wegen die KTS zu verhindern. Wir haben gedacht, eine Demonstration ist jetzt nach eben diesen gescheiterten Versuchen eine weitere Möglichkeit.
Ich denke, das ist auch so, dass der Punkt ist, es gab dieses Bürgerbegehren, also wo die Mehrheit der Bevölkerung sich gegen die KTS ausgesprochen hat. Das Quorum wurde halt nicht erreicht. Diese ganze erstmal so formal rechtliche Schiene, juristische Schiene kann aber nicht allein, also das Alleinige sein, wo ein Widerstand sich drin ausdrückt. Und die Frage jetzt, ob es das noch bringt oder so, das ist für uns auch ein Problem. Also wir sind uns da zum Teil auch uneins. Die Demo soll aber jetzt, oder die Demonstration soll jetzt erstmal überprüfen, oder an einem konkreten Punkt überprüfen, inwieweit die Leute, die jetzt mit Nein gestimmt haben, auch bereit sind, auf so eine Demonstration zu gehen. Für uns ist es selber so ein bisschen ein Maß, zu schauen, was ist an Unmut bei den Leuten da, und dann können wir eigentlich auch weiter überlegen an anderen Aktionen. Und bisher ist ja auch so, was uns selber alle überrascht hat, dass ja in dem Zusammenhang inzwischen schon so abendliche Aktionen stattgefunden haben, wo die Presse zum Teil verquert drüber geschrieben hat. Also das Monopolblatt, Badische Zeitung zum Beispiel, hat an diesem, nach der ersten KTS-Fete, Anti-KTS-Fete am Samstag, vor 3 Wochen ungefähr, hat da was geschrieben von Anschlag auf die KTS-Baustelle. Sie hat zum Beispiel verschwiegen, dass da 300 Leute da waren. 300 Leute, die sich kurzfristig zu sowas mobilisieren lassen haben. Und es zeigt eigentlich schon, dass bei den Leuten, also dieses Gefühl auch da ist, es ist noch nicht zu Ende und es geht jetzt weiter. Und endgültig werden wir das eigentlich sehen am Montag, also was da wirklich jetzt hinkommt, was auf dieser Demonstration mitgeht, ja.
Also nach der Aktion am letzten Freitag auf dem Bauplatzgelände hat sich Böhme auch geäußert. Er meinte, dass das Projekt ja mehrheitlich vom Gemeinderat beschlossen sei und deswegen rechtmäßig sei und mehrfach gerichtlich überprüft worden ist und von daher so ein Protest dagegen eigentlich keine Legitimität hätte.
Ja, dabei hat er unterschlagen, dass eben die ganz überwiegende Mehrheit der Freibürgerbevölkerung gegen die KTS ist. Über die KTS, wie sie sich heute tatsächlich darstellt, ist eigentlich auch noch überhaupt kein Bürgerinnenentscheid durchgeführt worden. Der Bürgerinnenentscheid von 1988 fand über ein Phantom statt. Es war ein Grundsatzbeschluss, gegen den sich der Bürgerinnenentscheid gerichtet hat. Es war gar nicht abzusehen, wie teuer die KTS nachher werden würde. Es müsste jetzt eigentlich also nochmal der Bürgerinnenentscheid durchgeführt werden über das Projekt, wie es heute ist, über die Kosten, wie sie sich heute darstellen. Das ist immer noch nicht passiert. Daher ist der Widerstand also gegen den Bau der KTS durchaus legitim.
Kommen wir doch mal gleich zu dem Montag. Auf diesem Umzug sind verschiedene Redebeiträge auch geplant. Könnt ihr dazu mal was sagen zu den Themen?
Ja, ich kann schnell was sagen. Also es soll einen Redebeitrag zur KTS natürlich geben. Dann geht es ja an verschiedene Baustellen und an den meisten Baustellen wird dann, also Baustellen im Innenstadtbereich, wo Großprojekte hochgezogen werden, da sollen dann Beiträge gehalten werden. Also ein weiteres Beispiel ist am Bahnhof, Neubau des Bahnhofs mit Markt im Bahnhof, soll das thematisiert werden. An der Bismarckallee, die vierspurig ausgebaut werden soll, soll die Problematik des Individualverkehrs, soll es dazu einen Beitrag geben. Dann soll es an der Moltke 28, ist ein Haus, wo jetzt 4 oder 5 Wohnungen sind da drin, wo Menschen leben, noch einigermaßen bezahlbarer Wohnraum. Und es ist das erste Haus, was saniert werden soll, jetzt im Zug der KTS. Ich glaube sogar entkernt werden soll, ich bin mir nicht ganz sicher. Da soll es einen Beitrag geben, dann soll es im Greta-Gelände soll es einen Beitrag geben, zu Greta Ost.
Also dieser Umzug geht los am Montag um 17.30 Uhr am Theaterparkplatz. Wie ist denn da die weitere Route?
Ich sag's mal grob, es wird durch Sedernquartier gehen, durchs Grün, dann rüber in Stühlinger, ums Löwenbräu rum und dann wird es noch einen Abschluss geben, so ein Hock, der eigentlich zeitlich begrenzt sein wird, so auf 1 Stunde mit Musik und auch mit Getränken, so grob. Und es werden zwischendrin verschiedene Baustellen, wie vorher schon gesagt, angelaufen und da werden dann Beiträge gehalten. Und es werden auch unterwegs auch noch verschiedene Überraschungen geben.
Eine Überraschung könnte ja auch sein, dass die grünen Jungs, die wahrscheinlich auch da sind, vielleicht sich einmischen in die Demo?
Ja, erstens denken wir oder hoffen wir, dass viele Leute kommen werden auf diese Demonstration. Und es ist ja für die Polizei, ist es ja auch die Frage, inwieweit sie denn zum Beispiel so eine Demonstration zerschlagen tut. Also von uns ist der Wille da, diese Demonstration von Anfang bis Ende durchzuziehen. Und ich denke, das wird auch so klappen.
Also nach diesem Umzug ist eine Pressekonferenz geplant, an dem verschiedene Gruppen teilnehmen. Könntest du dazu auch nochmal was sagen?
Ja, also da werden verschiedene Gruppen da sein. Die Presse ist eingeladen und die Gruppen werden auch da Fragen beantworten. Das sind Gruppen aus dem Spektrum, ich kann sie mal aufzählen. Das ist zum Beispiel die Umstrukturierungsgruppe Freiburg, die BürgerInni gegen die KTS, die Stadtteilinitiative Stühlinger, Punks gegen Langeweile und der Aktionskreis für ein autonomes Jugendzentrum. Also diese Gruppen umfasst es so grob. Denn das Projekt Greta Ost noch. Und es soll halt inhaltlich nochmal dazu Stellung genommen werden, in was im Zusammenhang dieser Bau der KTS steht und wie von uns die Ablehnung eigentlich auch begründet wird, wofür zum Beispiel das Geld besser verwendet werden könnte und was eigentlich für Interessen dahinter stehen, diese KTS zu bauen. Also wo zum Beispiel ein Punkt ist, wieso nicht autonomes Jugendzentrum, wieso wird sowas nicht zur Verfügung gestellt, wieso gibt es immer noch 3.500 Wohnungssuchende in der Notfallkartei, wieso fehlen die Wohnungen, wieso gibt es schwermetallbelastete ganze Viertel, wo kein Geld da ist, irgendwie eine Dekontamination vorzunehmen, also eine Entgiftung, Reinigung vorzunehmen. Also es wird da viele Fragen geben und von uns auch viele Antworten.
Und wie schätzt ihr denn die Perspektive ein, wenn dieser Umzug vorbei ist und der Hock und die Pressekonferenz und so weiter? Wird das Ding dann doch hochgezogen?
Schwierige Frage. Ich denke, vieles hängt jetzt erstmal davon ab, und das wissen wir einfach nicht, wie viele Leute sich mobilisieren lassen, wie viele Leute auf diese Demonstration kommen. Es gibt Überlegungen weiterzumachen, es gibt Überlegungen von Sternmärschen oder einem Sternmarsch, es gibt andere Überlegungen, es wird wieder überlegt, das Moltke Straßenfest, das traditionelle, was es letztes Jahr auch gegeben hat, wieder zu machen, was ja auch in dem Kontext von gegen KTS unter anderem stand. Aber es ist erstmal wichtig, jetzt zu schauen, wer ist überhaupt mobilisierbar, wer kommt da wieder. Und von dem her haben wir auch gesagt, also jetzt erstmal diese Demo machen und es praktisch prüfen, was da an Leuten, Gegnerinnen wirklich auf die Straße kommt. Und dann diese Demo durchziehen, lautstark und auch mit Spaß dabei und dann weiter überlegen. Die Pläne gibt's, aber es hängt auch viel von den Bedingungen einfach ab. Und die kennen wir noch nicht so genau.
Nochmal der Termin.
Der Termin ist 15. Juni, ist der Montag um 17.30 Uhr und zwar auf dem Theaterparkplatz. Das ist Moltkestraße, Ecke Sedanstraße.
Ihr hört das Tagesinfo vom 12. Juni 1992.
Töne von einer Demonstration heute Morgen in der Freiburger Innenstadt. Circa 200 bis 300 Leute, alle fast ausschließlich Teilnehmerinnen des Anset-Festivals, dem Gegenkongress gegen Rio, der zurzeit hier auf dem Seeparkgelände stattfindet. Dementsprechend waren die Parolen fast durchgehend in der Konferenzsprache des Gegenkongresses in Englisch. Die Inhalte standen also bei dieser Demo weniger im Vordergrund, so wie bei anderen. Der einzige Redebeitrag auf der Kundgebung vor dem Theater war in Englisch, vor allem also für die internationalen Teilnehmerinnen gedacht. Dafür aber zu einem regionalen Thema der B31 Ost, die ja als Glied einer Trasse Madrid-Moskau auch eine europäische Dimension besitzt. Der Öffentlichkeit wurde dafür ein wenig von der Begeisterung vermittelt, die für das Festival hier wohl mehr als nur eine äußerliche Bedeutung hatte. Dass die Demo letztlich aber doch eine Sache für die Teilnehmerinnen selber war, wurde dann deutlich, als am Theater eine Fahrradkarawane nach Bulgarien verabschiedet wurde. Vom Theater führte der Weg dann in die Kaiser-Josef-Straße vor die Residenz der Deutschen Bank.
Hallo, people will say, shame, what are you doing, you're blocking a bank. Yeah! Und alle Leute werden sagen, was ein Schande, wir werden jetzt die Bank blockieren, das war eine Unverschämtheit.
Für gut eine Stunde blockierten etwa 100 Festivalteilnehmerinnen die Deutsche Bank. Und das während der Mittagszeit zwischen 12 und 1, wo jeder Mensch sein Portemonnaie auffetten will. Die wenig zahlreiche Polizei hielt sich übrigens zurück. Vielleicht auch wegen der vielen Fernsehkameras oder der offiziellen Sympathie der Stadt, die das Unset-Festival ja genießt.
We want to the all these global things that we discussed on the festival, we want to put down on earth. We want to do something concretely on that.
Die Diskussionen auf dem Festival sollten also nicht unverbindlich für konkretes Handeln sein. Im Gegenteil. Das war wohl auch die Hauptmotivation dieser Demonstration, die Trennung zwischen Diskussionsmief und dem Ruck, etwas praktisch zu tun, aufzulösen. Vielen der Teilnehmerinnen war die Aktion dann auch besonders wichtig. Mit der Blockade hatte die Demo dann auch endgültig ihren leichten Insider-Charakter verloren. Ob das Festival selbst aber nicht doch zu abgeschottet von der Freiburger Bevölkerung stattfand und das Gefühl einer großen Familie nicht doch zu sehr Gefühl blieb und auch ein wenig naive heile Weltsehnsucht gekocht wurde, die nach dem Festival schnell wieder in private Ernüchterung münden kann, die Fragen will ich hier erstmal offen lassen.
Versprochen sich in der Zeit nach einem Ersatzstandort.
Einige Stimmen zum Ende des Unset-Festivals aufgefangen am heutigen Nachmittag auf dem Seeparkgelände hier in Freiburg.
Von woher kommst du?
Ich komme aus der Nähe von Düsseldorf.
Und wie hast du davon erfahren?
Ja, Freund.
Und du bist in der Ökologiebewegung engagiert?
Nö, ne, eigentlich nicht. Ich mache das so ziemlich selber.
Mhm. Und was nimmst du jetzt mit aus Freiburg nach Düsseldorf?
Gute Frage. Erfahrung. So. Ja, das ist halt mehr oder weniger Erfahrung. Das ist halt, also ein bisschen gelernt hat man schon. Und ja, man hat halt auch ein bisschen die Connections zu anderen Bewegungen gekriegt.
War das für dich mehr so eine Art Anstoß, einfach mal zum Weitermachen oder vielleicht neue Leute kennenzulernen?
Ja, also der Anstoß, der kam sicherlich davon, dass jetzt in Rio dieses Treffen, also in Anführungsstrichen, da ist mhm. Also, ja, dass man halt so ein bisschen ein Zeichen setzt, was dagegen zu machen. Also insofern fand ich auch die Aktion heute ganz gut, also mit der Bank, weil das wirklich mal ein Zeichen ist, und da wird auch gezeigt, wer der Schuldige ist. Also nochmal.
You from Bulgaria?
Yes.
Can you tell us what is good on this festival and what's bad?
What's good? Of course that there are a lot of people from all over the world, not only from Europe, that we can speak together. That we can find friends from other countries who think the same as we, and that we all together can try to do something. I see nothing but.
Kannst du mal sagen, was hat dir gefallen an dem Festival und was fandest du schlecht?
Besonders gefallen hat es einfach die Atmosphäre hier und dass Leute, die hier Teilnehmer sind, trotzdem viel helfen. Also ich als Helfer merke halt, dass sehr viele Teilnehmer dabei sind, dass die Verständigung trotz größter Schwierigkeiten irgendwie trotzdem klappt. Für mich ist es eigentlich nicht so sehr bezogen auf das, was in Rio abläuft, sondern eine Verständigung zwischen den Völkern, was ich hier erfahren habe. Und Freundschaftlichkeit und wirklich Enthusiasmus bei den Dingen, die gemacht werden. Das ist mir wirklich positiv aufgefallen. An negativen Dingen kann ich von meiner Erfahrung aus jetzt nichts sagen.
Where do you come from?
From Poland.
And what is good on this festival and what is bad?
I think that's good. It is very good.
Where kommst du?
Also ich komme aus Laufen, das ist hier in Baden-Württemberg, also 200 Kilometer von hier.
Was hat dir gefallen, was war schlecht? Also mir hat sehr gut die Atmosphäre hier auf dem Festival gefallen. Es gibt einem immer eine große Motivation, wenn man so viele Leute aus so vielen verschiedenen europäischen Ländern sieht, die die gleiche Motivation haben, die gleich ähnliche Ideen haben. Und es gibt immer Kraft, sich später wieder in der frustrierenden Arbeit daheim zu engagieren, denke ich. Und mir haben einige Vorträge gut gefallen, andere weniger. Das kam also wirklich ganz arg auf den jeweiligen Vortragen an. Manchmal war die Übersetzung ein bisschen zäh oder es fiel auch mir schwer, den Vorträgen zu folgen auf Englisch, war sehr anstrengend. Und bei den Workshops war das gleiche Problem. Also es gab einige Workshops, wo ich mir mehr versprochen hatte, wo ich das, mich auch schon ein bisschen ausgekannt habe im Thema und es dann nicht weiter vertieft worden ist. Aber ansonsten war es alles sehr informativ und es war für mich als erstes Mal so ein bisschen was über die Themen, die Schuldenkrise und dritte Welle und so weiter. Damit habe ich mich vorher noch nicht so arg beschäftigt, sondern war nur im Umweltsektor eigentlich drin.
Ich komme aus Berlin, ich war in Freiburg geboren.
Aha. Kannst du so sagen, was hat dir gefallen hier an dem Festival und was kritisierst du, was war schlecht?
Das ist gar nicht so einfach. Mir hat das gefallen, so wie es aufgebaut war. Auch die Sache, dass es halt ein bisschen spontaner abgelaufen ist, nicht so durchorganisiert war. Was eine sinnvolle Sache gewesen wäre, finde ich, wäre irgendeine zentrale Anlaufstelle oder irgendwie eine Möglichkeit zu machen, die ganzen organisatorischen Änderungen und sowas morgens durchzusagen. Weil das ist völlig zu kurz gekommen. Noch einen Kritikpunkt finde daran oder vielleicht auch einen Verbesserungsvorschlag, dass man oder Frau versuchen sollte, irgendwie auch in Freiburg selbst bekannt zu machen, dass hier was stattfindet. Denn ich denke, die Einwohnerinnen und Einwohner hier haben überhaupt nichts davon mitgekriegt, dass was stattfindet.
Was hat dir hier gefallen und was fandest du schlecht?
Was mir wirklich sehr gefallen hat, waren die verschiedenen Begegnungen. Auch unterschiedliche Projekte, das so nebeneinander von verschiedenen Sachen.
Und Kritik?
Kritisieren würde ich, dass ich bei sehr vielen Initiativen das Gefühl habe, dass ich mich damit nicht identifizieren könnte, dass es mir teilweise nicht weit genug geht. Also politisch beschränkt es sich teilweise auf rein ökologische Aspekte, ohne auch gesamte Sachen, also Gesamtzusammenhänge zu berücksichtigen.
Also mir hat es sehr gut gefallen, dass so viele Länder hier vertreten waren und dass man gut miteinander ins Gespräch gekommen ist und auch nicht nur über oberflächliche Dinge sprechen konnte, sondern richtig kritisch auch tiefere Dinge diskutieren konnte. Das hat mir sehr gut gefallen und so abends die Stimmung prima.
Und Kritik?
Ja, Kritik hat sich alles, also ich finde teilweise schlecht. Also einmal war es gut, dass eingeteilt war, dass jedes Zelt sozusagen eine bestimmte Aufgabe pro Tag übernommen hat. Aber das hat dafür zugeführt, dass jeder sich darauf verlassen hat, ja, da habe ich meinen Job getan, jetzt ist es erledigt und ich brauche jetzt nicht mehr mitzuhelfen. So dass dann oftmals die gleichen hier gespült oder andere Dinge gemacht haben, die eben angefallen sind. Und dann nicht eben spontan dazu zu greifen, wenn Arbeit da ist. Also es muss dann jeder bei sich selbst anfangen mit der Selbstverantwortung.
Where do you come from?
From Italy. It was good is that many people met and they try also to live some alternative experiences in the life, like vegetarian food and try to not to produce a lot of waste. Then I think, as I am working in environment and development, maybe I knew some things they were discussed in the workshops and in the plenary, but for a lot of people I think it was a good experience to know some new things. Then this morning we had an action in front of the Deutsche Bank about the problem of the debt in the southern countries, and I think if that these kind of actions don't stop now but they continue, and maybe now in other countries we will be able to do to success a little bit.
Critics,
it's always difficult for me to criticize because I think it was a big task to organize such a meeting, so I don't want to criticize.
Okay, thank you.
Thank you.
Ja, nochmal Unset Festival. Wir haben jetzt ein Studiogespräch. Hier im Studio sitzt leider nur einer. Wir hatten angekündigt, dass 3 bis 4 Personen da sein werden, aber es konnte leider nur noch einer kommen. Ich dachte daran, dass ziemlich viele Leute schon weggefahren sind. Ja, hier im Studio sitzt Armin und vielleicht ist am besten, du stellst dich selber kurz vor, was du für ein Verhältnis zum Unset Festival hast.
Ja, eigentlich bin ich nur bei der BUND-Jugend, so auf Bundesebene ein bisschen aktiv. Ich habe also mitgekriegt, wie alle die Vorbereitungen gelaufen sind und auch so ein bisschen inhaltlich versucht mitzudiskutieren. Bin aber leider halt, weil wir ein eigenes Zeltlager noch in Rheinland-Pfalz hatten, erst später gekommen und habe mich dann halt in die einzelnen Arbeitsgruppen reingehängt.
Aber du gehörst nicht zum engeren Kreis der Organisatoren?
Nee, das war ein fester Kreis, der sich schon auf also europaweiter Ebene schon länger gefunden hat.
Vielleicht ganz grob einfach, was hast du jetzt nach dieser einen Woche, du bist am Montag gekommen, für ein Gefühl? Also gespaltenes, oder?
Als ich am Montag gekommen bin, war ich ein bisschen enttäuscht vom Festival. Ich hatte mir viel mehr erwartet, viel mehr Leute durch die Publicity, die gemacht wurde. Und am Anfang habe ich mich ein bisschen verloren gefühlt. Ich habe viele Leute nicht gekannt, obwohl ich bei sonst Veranstaltungen viele Leute kenne. Ja, es war alles so ein bisschen durcheinander und konfus und es ist auch zwischenzeitlich diskutiert worden. Aber jetzt gerade heute nach dem Tag, muss ich sagen, es hat sich echt gelohnt und es war spitze und es war echt schön.
Ja, du hast vor allen Dingen die Aktion vorbereitet jetzt auf den heutigen Tag. Das ist so das, was dein Anteil an der Organisation von dem Festival war, weitgehend.
Also
mit vorbereitet.
Ja, also nachdem ich kam, war noch nicht ganz klar, wie es mit AC oder größte anzunehmende Solidarität in Deutschland, Gras, wie es damit weitergeht. Dann habe ich da 2 Tage mit also geplant und versucht, da was auf die Beine zu stellen. Das wird auch laufen. Und dann habe ich mich darauf konzentriert, dass bei unserem Festival auch konkret was rauskommt, speziell zur Schuldenkrise. Und da haben wir uns halt auf die Deutsche Bank konzentriert und heute Mittag diese Aktion gemacht.
Jetzt hast du ja auch eine Kritik hier am Festival, unter anderem auch an der inhaltlichen Konsistenz von der ganzen Sache, dass es doch eine fehlende Faden in dem ganzen Projekt gab, dass es eine etwas bunte Zusammenschau von Themen waren, die ein bisschen willkürlich zusammengefügt wurden.
Okay, also was es zu Rio zu sagen gibt und zu den grundsätzlichen Sachen zur Umwelt und Entwicklung, das ist ja thematisch vorher gut aufgearbeitet worden, da konnte sich jeder darüber informieren. Es waren dann einzelne Arbeitsgruppen zu speziellen Themen, die sich halt so ergeben hatten, aber man muss sehen, da kamen viele Leute, die echt Aktivisten sind und es kamen viele, die das Thema zum ersten Mal interessiert hat, weil jetzt halt Rio aktuell ist. Und es kamen Leute aus ganz Europa mit den unterschiedlichsten Problemen. Die Leute in Norwegen und Dänemark, die kämpfen immer noch gegen die EG. Die Jugoslawen, denen ihr ganzes Land geht in Schutt und Asche. Und die Spanier haben wieder andere Sachen. Und die Deutschen haben sich natürlich auch überlegt, wie geht's weiter mit ihrer eigenen Jugendumweltbewegung zum Beispiel. Und deshalb musste das Programm auch bunt sein und es mussten Dinge sein, wo man was mit den Händen machen konnte. Es mussten Workshops sein mit Gitarren und allen möglichen. Es muss auch Leben drin sein. Man kann nicht nur Kopfarbeit leisten, sonst macht es auch keinen Spaß.
Wie war denn da so die Kommunikation? Es war ja, Englisch war ja Sprache und es war ja wohl so, dass sowohl viele aus Osteuropa, wie eben jetzt auch gehört, in dem Beitrag auch viele Deutsche da Schwierigkeiten hatten und es sehr anstrengend war, also die Vorträge dann auf Englisch zu verfolgen.
Ja, also es gibt da die unterschiedlichsten Arten von Englisch, die einzelnen Länder halt drauf haben. Eigentlich in Westeuropa geht's eigentlich ganz gut. Das Problem waren wirklich die Leute, die aus den osteuropäischen Ländern kamen, Weißrussland, Ukraine, runter bis Bulgarien, weil da ja auch das Ecotopia Festival sein wird, wo jetzt die Bike Tour heute hingefahren ist. Wir hatten Leute dabei, die fließend Russisch sprechen konnten und viele von denen haben Russisch in der Schule gelernt, sodass deren Sprache, zweite Konferenzsprache, Russisch war. Das war sicherlich ein Problem bei den Vorträgen und auch bei den Plänen, wo wir zwar versucht haben, das zu übersetzen, aber ich denke, es ist sicherlich nicht so rübergekommen. Wird uns aber, wenn wir öfter rüberfahren, genauso gehen.
Es war ja so ein großes Gemeinschaftsgefühl auf dem Festival zu spüren. Ich habe aber immer einen Verdacht bei solchen Gemeinschaftsgefühlen, dass es, sobald das Festival vorbei ist, wieder abflaut, dass es irgendwie verpufft und dass die Kontakte, die man geknüpft hat, vielleicht ein Stück weit auch wieder verloren gehen. Wie schätzt du das ein?
Also ich kenne das halt auch von anderen Kongressen und ich kann das eigentlich nicht bestätigen. Es ist immer prima, neue Leute kennenzulernen und zu wissen, mein Gott, da hockt einer in Oslo oder was weiß ich, dem kann ich schreiben, wenn ich ein spezielles Problem habe, zum Beispiel zur EG. Man lernt sich kennen, man kann sich austauschen, man erweitert seinen Horizont. Da bleibt viel an Feeling übrig, gerade nach so einer guten Aktion.
Es ist eben jetzt in dem Beitrag auch kritisiert worden von einigen Leuten, dass die Freiburger Bevölkerung gar nicht kaum was wusste von diesem Festival. Warum ist da so wenig jetzt in Richtung Freiburg gemacht worden?
Also ich war nicht bei den Orga-Leuten, die ja hier in Freiburg saßen. Wir haben spontane Straßenaktionen gemacht, wir sind rübergefahren nach Straßburg. Wir haben eigentlich umfassende Pressearbeit gehabt und auch wirklich eine gute Presse gehabt, unter anderem mit euch. Es war eigentlich in Freiburg bekannt, dass wir da sind. Es waren gute Artikel in der Badischen Zeitung und in der Taz. Also eigentlich müsste es klar gewesen sein, was hier abgeht. Wir waren auf allen ARD-Sendern. Wir haben uns bei der Aktion speziell nicht darauf konzentriert, die Freiburger anzusprechen. Wir hatten zwar 2000 Flugblätter, aber wir wollten eigentlich eine dickere Aktion machen, die weiter nach oben geht. Ja, also die Deutsche Bank erreicht. Das ist natürlich immer ein Anspruch, wo man nicht weiß, was da rauskommt, aber halt ein politisches Zeichen setzen. Aktionen für die Bevölkerung macht man auf andere Art und Weise.
Jetzt nach der heutigen Aktion, weil das ja auch noch so eine gemeinsame Sache war, was das ganze Festival mehr oder weniger mitgetragen hat. Wie schätzt du das für die Zukunft ein? Wird das Asid, was ja nicht jetzt nur auf das Festival seine Aktivität beschränkt hat, sondern ja auch weitergehend in Europa arbeitet, wird es irgendwie weiterlaufen? Oder wir, also auch in einem größeren Rahmen, oder wird es jetzt zurückfallen auf die persönlichen Kontakte, die man untereinander geknüpft hat? Oder gibt es da noch ein Dach?
Nee, also es gibt das Dach. Diese ACID-Kampagne wurde extra für die Unset in Rio aufgelegt. Aber es gibt ein europaweites Netzwerk, das heißt EIFA, European Youth Forest Action. Das ist halt das europaweite Bündnis aller Jugend-Umweltbewegungen. Die arbeiten schon sehr gut, aber dieses Festival hat uns ein gutes Stück vorwärts gebracht, wie wir miteinander kooperieren können, welche Netzwerke wir aufbauen. Wir haben ein E-Mail-System, wobei man das auch kritisch betrachten kann. Aber wir haben jetzt echt die Sache effektiviert und gute Kontakte hergestellt. Die andere Ebene ist, was passiert in Deutschland? Denn der Anspruch war immer, vor allen Dingen wir hatten ja viele Gäste aus der dritten Welt, die haben gesagt, kümmert ihr euch hier drum? Das ist das Allerwichtigste. Wir kümmern uns um unsere Länder so gut wir können. Kümmert ihr euch drum, dass sich bei euch was ändert? Und deshalb ging es auch darum, wie geht ACID Deutschland weiter? Und da haben wir halt gesagt, okay, wir lassen das als Kampagne weiterlaufen. Wir werden dieses Thema nicht vergessen.
Ja, vielleicht kann man noch, ich habe jetzt auch keine weiteren Fragen mehr, ich wollte jetzt, wenn du noch eine Frage hast.
Ja, was ich ziemlich spannend fand, also auch, weil du jetzt von der BUND-Jugend kommst und auch gerade die dritte Welt erwähnt hast, den Trikon, das war ja eigentlich ein Themenbereich, der in der Ökologiebewegung bislang eigentlich eher ein bisschen außen vor war. Glaubst du jetzt, dass er durch das Unset-Festival eigentlich so die Geltung erfahren hat, die er eigentlich bräuchte?
Also, es gab schon Leute, die auch in den letzten Jahren zu diesem Thema gearbeitet haben, nicht nur bei der Bundjugend, bei den anderen Organisationen auch. Es gibt da generelle Statements, aber natürlich hat eben der Umweltgipfel alles auf das Thema fokussiert und hat uns das auch bewusst gemacht, was da wirklich im Argen liegt und wie viel stärker die Zerstörung da ist, die wir quasi exportieren durch unsere industrialisierte Lebensweise. Und ich denke, dass da jetzt mit einer ganz neuen Qualität dran weitergearbeitet wird, dass das zu einem Hauptpunkt wird und dass wir alle irgendwie internationalistischer geworden sind in unserem ganzen Bewusstsein, was wir machen müssen.
Kannst du, ich weiß nicht, Martin, kannst du vielleicht noch ganz kurz einen Überblick geben, was es sieht in Europa oder für die nächsten paar Monate plant und wie vielleicht auch weitergehende Perspektiven sind?
Also es ist auf jeden Fall notwendig, dadurch, dass die Diskussion in Dänemark und Norwegen läuft, dass wir nochmal, das ist halt, was wir jetzt sehen, nochmal auf die Europageschichte eingehen müssen, wie undemokratisch Europa organisiert ist mittlerweile und welches System dahinter steckt, halt uns zu zwingen, auf diesen Ebenen auch zu arbeiten. Das wird ein ganz starkes Thema auch in der Jugendumweltbewegung in Deutschland werden. Naja, und zur dritte Weltproblematik werden bundesweit mehrere Seminare laufen. Es sollen konkrete Kampagnen laufen, die halt echt was bewirken, wie eine Kaffeekampagne, um überall in den Unis und Schulen und überall gerecht gehandelten Kaffee zu verkaufen, weil er halt noch getrunken wird und weil die Leute halt noch darauf angewiesen sind, wobei das eigentlich im Endeffekt auch verändert werden müsste. Naja, und was sich dann ergibt, das muss man mal sehen. Politische Aktionen, vielleicht Konzentration auf Deutsche Bank und Zins, kann sein. Man muss sehen.
Und die Vernetzung mit den Kongressen in Nairobi und in Washington, wird die sich noch irgendwie weiter
tragen? Ja gut, die haben halt ihre Kongresse gehabt, wir haben hin und her gefaxt, wir haben gejubelt, als unsere Leute in New York die Blockade gemacht haben und in Rio. Das wird sich jetzt sicherlich erübrigen. Man sollte nicht diesen Informationsapparat und die Satelliten überstrapazieren. Wenn es notwendig ist und wenn es sinnvoll ist, ist es gut, aber man muss halt sehen, dass das auch Umweltzerstörung ist. Satelliten mit Weltraumverschmutzung und diese Hightech-Sache wird uns sicherlich nicht aus unserer Krise führen. Wir müssen es halt benutzen, um es abzuschaffen.
Heute Abend gibt es da jedenfalls nochmal so eine Abschlussveranstaltung, also eine Party, eine Farewell-Party in der PH-Aula. Und zwar spielt da Indigo, also eine afrikanische Band. Das ist heute um 21 Uhr und morgen ist im Morgenradio von 9 bis 10 nochmal geplant eine Diskussion von Organisatoren, Organisatorinnen, die auch nochmal rückblicken auf diese Woche und wo nochmal also aus deren Sicht diskutiert werden soll, also was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Und das vielleicht so als Hinweis nochmal dazu. Und dann schönen Dank, dass du gekommen bist.
Dann gleichfalls.
Ihr hört das Tagesinfo vom 12. Juni 1992.
Nochmal Mannheim Schönau. Pogromstimmung gegen 260 Flüchtlinge, die in Schönau in einer Gendarmeriekaserne, einem Flüchtlingssammellager, untergebracht sind. Am vergangenen Samstag wurde bundesweit für eine antirassistische Demonstration mobilisiert. Sie wurde kurzfristig vom OB Widder verboten. Es kam zu brutalen Knüppeleinsätzen der Bullen. Auch gegen unbeteiligte Passantinnen wurde vorgegangen. Wir berichteten im Info vom letzten Montag ausführlich. Da sich weiter allabendlich zahlreiche Schönauer Bürgerinnen vor dem Sammellager treffen, rassistische und faschistische Parolen rufen, quasi das Lager belagert ist, haben verschiedene Gruppen und Initiativen für den morgigen Samstag, den 13. Juni, erneut zu einer bundesweiten Demonstration in Schönau mobilisiert. Die Demonstration wurde offiziell angemeldet und war bis gestern, dem 10.06. vom Ordnungsamt der Stadt Mannheim auch genehmigt. Inzwischen hat der Oberbürgermeister von Mannheim bekannt gegeben, dass für Schönau und Mannheim ein Versammlungs- und Demonstrationsverbot besteht. Außerdem erklärt die Stadt und die Einsatzleitung der Polizei, dass sie am 13.06. keinerlei Veranstaltungen zur Situation in Schönau dulden wird, sie weiterhin Hundestaffeln ohne Maulkorb einsetzen will, obwohl mehrere Personen durch Hundeeinsätze zum Teil schwer verletzt wurden und sie auch morgen berittene Sondereinheiten einsetzen wird. Mit Gewalt muss daher gerechnet werden. Doch schon jetzt lehnen die Verantwortlichen der Stadt Mannheim die politische Verantwortung für mögliche Ausschreitungen ab. Wir sprachen heute Nachmittag zunächst mit dem Pressesprecher der Stadtverwaltung der Stadt Mannheim.
Durch dieses Verbot ist ja zu befürchten, dass es zur Auseinandersetzung kommt.
Nach den Erfahrungen vom letzten Wochenende, ja.
Wäre es denn da nicht klüger gewesen, also diese Demonstration zuzulassen und dann zu gucken, dass das in geordneten Bahnen dann
das besteht? Ist nicht zu erwarten, dass das eine Demonstration in geordneten Bahnen gibt, nach dem, was am letzten Wochenende im Umfeld bei den anreisenden Leuten da beschlagnahmt wurde an Waffen. Geht die Polizei davon aus, dass da keine friedliche Absicht vorliegt. Das Verbot ist durch ein Verwaltungsgericht und den Verwaltungsgerichtshof, was äußerst ungewöhnlich ist, durch zwei Instanzen bestätigt worden. Es kann also nicht davon die Rede sein, dass die Verwaltung hier irgendwie rigide handeln würde, wenn ein Verwaltungsgericht durch zwei Instanzen das genauso sieht, was da an Erkenntnissen vorliegt und auf Unfriedlichkeit schließen lässt.
die juristisch legitimierten Knüppeleinsätze gegen Demonstrantinnen und Passantinnen haben dem OB bereits eine Klage wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung eingebracht. Dies scheint ihn offenbar nicht sonderlich zu irritieren. Ebenso wenig sieht die Stadtverwaltung einen Handlungsbedarf angesichts der weiter andauernden Ausschreitungen gegen die Flüchtlinge im Flüchtlingssammellager. Dies seien doch einmalige Ereignisse gewesen, versucht der Pressesprecher der Stadtverwaltung Mannheim, diese rassistische Manifestation herunterzuspielen. Meinungs- und Versammlungsfreiheit hat in Mannheim offenbar keinen hohen Wert. Dem SPD-Bürgermeister liegt das Wohl seiner rassistischen MitbürgerInnen offenbar mehr am Herzen als der Schutz der in Schönau lebenden Flüchtlinge. Die Demonstration soll am morgigen Samstag trotzdem stattfinden. Wir sprachen heute Nachmittag mit einem Koordinator der Demonstration vom AStA in Frankfurt, wie mit dem jetzt verhangenen Verbot umgegangen wird.
Ja, zum einen ist natürlich, wird versucht, in Mannheim über einen Anwalt nochmal Rechtsmittel einzulegen und den Weg zum Verwaltungsgericht bzw. zweite Instanz Oberverwaltungsgericht zu gehen. Der hat da jetzt keine großen Hoffnungen, aber der Weg wird zumindest versucht. Es existiert seit heute früh ein offizielles Demonstrationsverbot für Schönau. Das betrifft natürlich nur uns als Unterstützerinnen der Flüchtlinge. Das betrifft nicht die Schönauer und Schönauerinnen morgen. Die werden weiterhin, wie auch letzten Samstag, ihre Demonstrationen vor dem Flüchtlingslager, ihre Belagerung fortsetzen.
Also die rassistischen Schönauer?
Ja. Gut, die sich artikulieren aus Schönau, stehen vor dem Lager und belagern das an der Polizeisperre, pöbeln rum, bedrohen die Leute, die tagsüber draußen sind von den Flüchtlingen.
Welche Demonstration wird es denn jetzt geben in Mannheim?
Ursprünglich war geplant, sich eben in Schönau an der Endstation der Straßenbahn zu treffen. Momentan ist nur eines klar, dass wir zwei zentrale Treffpunkte haben. Für die Leute, die vom Norden herkommen, in Frankfurt um 16 Uhr auf dem Campus der Uni Frankfurt. Für Leute, die aus dem Süden kommen, gibt es einen Treffpunkt in Karlsruhe, Autobahnabfahrt Innenstadt. Die Leute treffen sich Kaufhaus Wertkauf. Das ist erstmal klar, beide Treffpunkte um 16 Uhr. Es gibt diverse Infotelefone. Es finden also permanent Informationsfluss statt zwischen den Städten. Da wird auch das weitere Vorgehen Richtung Schönau geplant, diskutiert. In dem Bündnis oder in dem Städteplenum gestern wurde beschlossen, auch bei einem Verbot zu versuchen, in Schönau zu demonstrieren. Und einige Gruppen, ich weiß nicht genau welche, wollten dann als Alternative in der Innenstadt Infostände aufbauen. Also es war nicht in Abgrenzung zur Demonstration. Ich finde, wenn das so wäre, auch nicht eine unglückliche Lösung, dass Leute, die halt sagen, okay, das ist uns vielleicht zu heikel, aber wir wollen das flankieren, so einen Schritt machen.
Die Stadt setzt auf eine militärische Konfrontation, ist an einer politischen Auseinandersetzung nicht interessiert. Ist angesichts dieses Verhaltens der Stadt nicht auch ein Überdenken innerhalb der Antifa hinsichtlich ihres Vorgehens notwendig?
Dass die eine militärische Lösung wollen und von uns ist niemand, also dass wir ein flaues Gefühl haben, dass wir das nicht wollen, haben wir immer formuliert. Wir wollten eine Demonstration in Schönau machen, eine Solidaritätsdemonstration mit Redebeiträgen von den Flüchtlingen aus dem Lager, weil sie sich nicht getrauen, selber ursprünglich wie geplant zur Kundgebung zu kommen. Das war unser Hauptziel, einmal die Solidarität. Wir haben, denke ich, ein recht enges Verhältnis zu den Leuten, die in der Grenadierkaserne leben, momentan unter diesen Bedingungen. Und wir wollten natürlich auch den Zusammenhang zu Schönau herstellen. Wir hatten ein Interesse, diese Glocke des Schweigens, was Witter und andere organisieren, auch zu unterlaufen. Wir wollten Schönau auch damit stigmatisieren und wollten die Schönauer mit ihren rassistischen Positionen konfrontieren. Das war der ursprüngliche Plan. So wollten wir demonstrieren. Wir haben kein Interesse an irgendwelchen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Das hatten wir auch nicht letzten Samstag. Wir haben die Auseinandersetzung in keinster Weise besucht. Wir wurden durch die Innenstadt gejagt, geknüppelt, gebissen und was der Geier was. Und
morgen wollen wir trotzdem versuchen, eine geschlossene Demonstration erstmal hinzukriegen. Das ist weiterhin unser Anliegen. Es scheint momentan sehr schwer zu sein, in diesem Land sowas wie eine Solidaritätsdemonstration mit Flüchtlingen hinzukriegen, speziell in Baden-Württemberg, in Mannheim, wo eine praktisch eine Law-and-Order-Politik regiert, die sich also in keinster Weise von der Position eines Herrn Schönhuber entscheidet, weder in der Politik gegenüber Unterstützerinnen aus dem antirassistischen Spektrum noch in der Meinungsführerschaft bezogen auf die restlose Zerstörung des Artikel 16, wo ja auch OB Witter schon seit langer Zeit mit Corona Witter innerhalb der SPD Vorreiter praktisch Funktion hat.
Wer also hier aus Freiburg teilnehmen will an der Demonstration, und die Notwendigkeit ist, glaube ich, sehr deutlich geworden, Treffpunkt hier in Freiburg ist morgen, also Samstag, 13. Juni um 14 Uhr am Parkplatz an der Faulerstraße. Dort wird ein Bus eingesetzt, und wer noch Autos mitbringen kann, das ist sicher auch gut, falls die Busplätze nicht reichen. Weiterhin versammeln sich jeden Abend nach Arbeit und Abendessen Schönauerinnen in Jogginganzügen und Badeschlappen vor der Gendarmerie-Kaserne. Weiterhin sperrt die Polizei jeden Abend ab ca. 18 Uhr mit Hunden und Pferden alle Straßen um das Lager ab, ohne den Mob aufzulösen. Gegen Solidaritätskundgebungen gegen die Flüchtlinge allerdings geht die Polizei vor.
Was sich derzeit in Mannheim-Schönau seit bereits mehr als 3 Wochen so abspielt, ließe sich mit Hoyerswerda vergleichen und als pogromartige Stimmung kennzeichnen. Der schreckliche Begriff Pogrom, ist der wirklich eine angemessene Kennzeichnung? Pogrome sind historisch vor allem die Übergriffe gegen die in Ghettos lebenden Juden Osteuropas. In einer aufgepeitschten Atmosphäre wurden die Ghettos überfallen, geplündert und wahllos wurden Menschen, Juden und Jüdinnen, erschlagen. Doch nicht nur der wütende Mob ist das Kennzeichen eines Pogroms. Juden und Jüdinnen waren eine staatlicherseits stigmatisierte Gruppe. Das Pogrom verlief nach festgesetzten Regeln. Zum Beispiel durften die Teilnehmer und Teilnehmerinnen keine Schusswaffen tragen. Dieses Privileg lag beim Staat. Die Ausschreitungen erfolgten mit Duldung der Behörden, die sich daraufhin für eine begrenzte Zeit aus dem Territorium zurückzogen. Häufig lieferten staatliche Stellen die Initialzündung für das Pogrom. Pogrome oder allgemein Rassismus und Antisemitismus trugen zur Bildung einer Nation des sich nach außen und gegen andere abgrenzenden Volkes bei. Im 20. Jahrhundert nun schienen Pogrome aus der Mode zu kommen. Selbst die Reichskristall- oder Reichspogromnacht der Nazis 1938 war offensichtlich nur der Versuch eines Pogroms.
Pogrome sind geduldete Exzesse. In Deutschland 1938 hat das überhaupt nicht funktioniert. Die Leute sind eben moderne Menschen, die stehen am Fenster und glotzen. Die realen Taten wurden hauptsächlich von SA und SS-Leuten und Parteigenossen begangen.
So Detlef Clausen, der die Bedeutung der Reichspogromnacht eher in der Abkehr von der spontanen Massenmobilisierung sieht und in dem Übergang des NS-Staates zu langfristigen Konzepten der Vernichtung.
Was die Schönauer Ereignisse charakterisiert und mit Hoyerswerda vergleichbar macht, ist der rassistische Konsens in der breiten Bevölkerung, der sich herstellt im Zusammenspiel von offener Aggression, beifälligen Zuschauen, unterstützendem Mitschreien und zustimmendem Wegschauen. Dass die Angriffe nicht von eingrenzbaren rechtsradikalen Gruppen, sondern von der normalen Bevölkerung getragen werden, gibt dem Rassismus eine neue Dimension.
Soweit nochmals die Sicht des antirassistischen Bündnisses, das am Samstag zur Demonstration in Mannheim-Schönau aufruft. Nochmal, ist also der Begriff Pogrom für das, was derzeit passiert, angemessen?
Erstens die Bevölkerung.
Auch hier richtet sich die Aktion gegen eine ausgegrenzte Gruppe. Die Absicht geht bei der Bevölkerung bis zum Anzünden des Sammellagers samt Insassen.
Zweitens die Kontrolle des Pogroms durch den Staat.
Auch heute lässt der Staat die Zusammenrottung zu, begrenzt aber gleichzeitig die Ausschreitungen durch massive Bullenpräsenz.
Drittens, der Staat gibt den Anlass zum Pogrom.
Anlass ist heute die Errichtung von Lagern, die die Flüchtlinge isolieren, als leichte Opfer kenntlich machen, gleichzeitig als Bedrohung für die Deutschen sichtbar machen. Nutznießer des Pogroms ist der Staat, der Unzufriedenheit ein Ventil anbietet und gleichzeitig die Argumente und die Stimmung erzeugt, die die Nationen gegen außen zusammenschweißen können. Ein Aspekt, der sich gegen den Vergleich aufbringen ließe, ist das Verschweigen des Pogroms, die Nichtinformation durch die Presse, bis die Gegendemonstration in Mannheim letzten Samstag einigen Staub aufwirbelte. Einzig die Brandmarkung eines Stadtviertels als ausländerfeindlich oder die Schädigung des Rufes Deutschlands liegt eben nicht im Interesse der Politiker. Nur wenn die Linke das Pogrom an die Öffentlichkeit bringt, ist eine Begrenzung des staatlichen Spielraums eventuell denkbar. An mehr ist angesichts des rassistischen Konsenses nicht zu denken. Die Rückkehr von Pogrom erscheint also als Rückfall in die Barbarei, in der eine Hoffnung auf Emanzipation kaum noch denkbar wäre. Die Möglichkeit, zu einer gezielten Vernichtung überzugehen, wäre dann dem Staat in die Hand gegeben. Aber ganz so weit sind wir ja noch nicht. Daher nochmal der Hinweis auf die Demonstration am Samstag in Mannheim. Um 18 Uhr geht die los, ab 14 Uhr fahren Busse ab Freiburg vom Fauler Parkplatz los.
Ihr hört das Tagesinfo vom 12. Juni 1992.
Am morgigen Samstag, den 13. Juni, findet in Heidelberg im Rahmen der Sommeruniversität eine Veranstaltung zum Thema „Das Menschenrecht auf Widerstand“ statt. Organisiert wird das Ganze vom Arbeitskreis Politische Justiz in Heidelberg. Näheres zu dieser Veranstaltung jetzt von einer Veranstalterin.
Und in einführenden Beiträgen soll es erstmal um eine Klärung der Entwicklung des Menschenrechtsgedankens gehen. Und wichtig dabei ist uns, unsere kritische Sicht zum bürgerlichen Menschenrechtsverständnis darzustellen. Und in einem weiteren Beitrag, der auch von uns kommt, soll dann auf die aktuelle Bedeutung eingegangen werden, die die Menschenrechte in unserem Umgehen damit heute für uns darstellen könnten. Und dabei kommt es uns besonders darauf an, ein Widerstandsrecht zu begründen, und zwar ein Widerstandsrecht, das auch für eine demokratische Gesellschaftsordnung gilt. Und weiter wird dann auch auf den Terrorismusbegriff eingegangen, der soll kritisch hinterfragt werden, inwiefern der Staat diesen Terrorismusbegriff eben als Negation zum Widerstandsrecht für sich definiert hat. Und wir kommen dann halt eben zu der Begründung, dass es ein Recht auf Widerstand gibt, auch hier, weil eben diese Regierung, dieser Staat sehr weit davon entfernt ist, die Menschenrechte hier und auch in der außenpolitischen Handlungen zu verwirklichen. Deswegen gibt es ein Widerstandsrecht. Und gehen dann auf die Geschichte der RAF ein, die im Rahmen von Anschlägen gegen das Headquarter beispielsweise in Heidelberg gegen Menschenrechtsverletzungen, ganz massive Menschenrechtsverletzungen während des Vietnamkriegs, Widerstand geleistet hat und wollen daraus eben die Freiheit der Gefangenen begründen. Also unsere Veranstaltung ist eigentlich darauf ausgerichtet, auch mit der aktuellen Situation, die jetzt gegeben ist, eine Freilassungsforderung begründen zu wollen. Und die begründen wir für uns, weil eben diese Gefangenen oder weil wir sie eben auch als Widerstandskämpfer bezeichnen, besitzt der Staat keine Legitimation, sie gefangen zu halten.
In einem dritten Beitrag dieser Veranstaltung wird Gisela Duzzi aus Frankfurt, Ex-Gefangene aus der RAF, zur aktuellen Situation sprechen, aus ihrer Geschichte erzählen, wie sie zur RAF gekommen ist und wird dabei auch auf die Kinkel-Initiative eingehen. Das Ganze am morgigen Samstag, den 13. Juni in Heidelberg, und der genaue Ort ist
im Studihaus. Das Studihaus befindet sich im Marstallhof. Das ist so ein Marstallkomplex in der Marstallstraße in Heidelberg am Neckar, oben im Dachgeschoss. Ja, das war's eigentlich.
Vielleicht passend zu dem eben gehörten Veranstaltungshinweis, der Hinweis auf die Demonstration in einer Woche am 20.06. in Bonn für das Leben und die Freiheit aller politischen Gefangenen. Die Demonstration ist am Samstag um 11 Uhr und es werden dann noch Busse eingesetzt und es wird dann noch genauer bekannt gegeben, wo und wann die abfahren.
Ein weiterer Veranstaltungshinweis. Am Dienstag ab 16 Uhr wird der Gemeinderat voraussichtlich der Gemeinderat der Stadt Freiburg über die Zukunft des Vauban-Areals entscheiden. Die Pläne der Stadtverwaltung sehen vor, erstmal nur eine Zwischennutzung des Vauban-Geländes zu beschließen. Die Hälfte der kurzfristig nutzbaren Mannschaftsgebäude soll das Studentenwerk erhalten. Von den übrigen Gebäuden sollen die meisten an Bezirksanlager für Flüchtlinge missbraucht werden. Zwei Gebäude sollen eventuell sogar abgerissen werden. Soweit die Pläne und Vorstellungen der Stadt. Dagegen liegt ein interfraktioneller Antrag vor, der im Kern der SUSI, der selbstorganisierten unabhängigen Siedlungsinitiative, die Option für 6 Gebäude zurechnen will. Außerdem sollte die Stadt sich dafür einsetzen, dass weitere Gebäude vom Anteil des Studentenwerks an die SUSI gehen sollen. Die Entscheidung wird wohl relativ knapp ausfallen, ob der Antrag, der interfraktionelle Antrag, der sich für die SUSI einsetzt, durchkommen wird. Also die Situation ist noch völlig offen. Deshalb haben auch die SUSI-Leute gebeten, dass möglichst viel Öffentlichkeit die Abstimmung verfolgen wird. Ab 16 Uhr ist es am Dienstag vor dem Rathaus eben Gemeinderatssitzung der Stadt. Eine etwas ausführlichere Berichterstattung wird wahrscheinlich im Info am Montag noch dazu kommen. Ja, wir haben noch einige weitere Veranstaltungshinweise. Erstmal die Veranstaltungshinweise für den Sonntag, den 14. Juni ab 18 Uhr wird im Autonomen Jugendzentrum Kirchzarten ein Konzert stattfinden, und zwar ein Infoladen-Solidaritätskonzert im Rahmen einer ganzen Tournee. Da werden spielen Medusa aus Oslo, die Trespassers aus Holland und Atomic Pizza aus Hamburg. Das Ganze Sonntag ab 18 Uhr im Autonomen Jugendzentrum Kirchzarten. Ich denke, der Eintritt wird auch nicht so hoch sein. Und ein weiterer Veranstaltungshinweis für den Sonntag findet im Rahmen einer Aktionswoche gegen das Bezirkssammellager für Asylsuchende statt. Und zwar gibt es einen Workshop für Frauen und Lesben, Straßenaktionstheater. Da gibt es eine Vorbesprechung morgen um 20 Uhr im Feministischen Archiv hier auf dem Greta-Gelände, Adlerstraße 12. Und dieser Aktionsworkshop findet statt am Sonntag, 14. Juni ab 11 Uhr im Theatersaal der Fabrik, Habsburger Straße 9. Das ist nur für Frauen und Lesben.
Ebenfalls Veranstaltungshinweis für Sonntag. Von 14 bis 18 Uhr findet ein buntes Sommerfest statt, in dem sich Ausländer und Ausländerinnen und Deutsche begegnen sollen, miteinander feiern sollen. Das Fest wird veranstaltet zum einen vom städtischen Sozial- und Jugendamt und von verschiedenen Initiativgruppen gegen Asyl- und Ausländerfeindlichkeit. Findet statt im Hinterhof der beiden Asylwohnheime Stadtstraße 3 und Hochmeisterstraße 1, also Sonntag, 14 Uhr.
Ja, hast du noch Veranstaltungshinweise für den Samstag jetzt? Da habe ich nämlich keine.
Ja, am Samstag Veranstaltungshinweis nur für Frauen. Es findet nämlich am Samstag eine Frauendisco statt, und zwar im FIT in der Karl-Kistner Straße 16. Am Samstag ab 21 Uhr Frauendisco.
Das waren die Veranstaltungshinweise für heute Samstag, den 13.06. und morgen Sonntag. Hinzuweisen wäre noch auf das Radio Dreiklandfest heute Abend um 18 Uhr im Waldsee. Leute, kommt zuhauf, den Jingle, den erspare ich euch jetzt. Und ja, schaltet am Montag wieder ein um 18 Uhr, denn dann heißt es wieder, und den Jingle erspare ich euch nicht.
Tagesinfo
von Radio Dreiklandfest.